Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Herzen, unsere Ohren und unseren Verstand. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen letztes Mal dabei war bei der Predigt. Am vergangenen Sonntag haben wir gehört, auf Gottes Versprechen und auf seine Verträge, seine Bünde, heißt es ja in biblischer Sprache, die er schließt, ist absolut hundertprozentig Verlass. Gott steht zu seinem Wort. Das alleine, wenn ihr das mitnehmt, würde schon reichen. Gott steht zu seinem Wort. Gehörst du zu Israel, war das Thema, und bist Jude, gehörst du zu Gottes heiligem Volk. Punkt. Zweitens, glaubst du an Jesus Christus, lebst du jetzt schon und auch über den Tod hinaus. Punkt. Das sind die zwei großen Verträge, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat und die für alle Zeit gültig sind. Bester und einfachster Weg, Jude zu werden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist durch Geburt. Entscheidend ist tatsächlich nur, dass die Mutter aus dem jüdischen Volk stammt. Der Vater spielt keine Rolle. Ein Christ wird ein Mensch nicht durch Geburt, sondern durch seine Entscheidung für Jesus Christus. Und biblisch gesehen, das ist ja immer das Thema, ganz oft in vielen Diskussionen, ist die Taufe die offizielle Glaubensvertragsschließung zwischen Gott und dem Menschen. Und in unserer Gesellschaft im Augenblick bedeutet das entweder, dass ich mich entscheide, an Gott und seinen Sohn Jesus zu glauben und besiegle dann mit meiner Taufe meine Verbindung, meinen Vertrag, meinen Bund, meinen Glauben mit Gott. Oder, was ja üblich ist, ein Mensch wurde als Säugling getauft, weiß ich, wie es dir ging. Der Vertrag, die Verbindung ist von Gott dadurch bereits einseitig unterschrieben, bestätigt und besiegelt, nämlich von Gott. Was noch fehlt, ist die Unterschrift des Getauften, seine Bestätigung, sein eigenes Ja. Weiß ich, wie es ihr euch geht bei Versicherungen und Banken. Ich kriege ab und zu mal was zugeschickt, so ein Exemplar eines Vertrages. Und da haben die Herren, die Obersten schon unterschrieben. Was noch fehlt, ist meine Unterschrift. Weiß ich, ob ihr das kennt. Und Gültigkeit hat der Vertrag nur, wenn beide Seiten unterschrieben haben. Also Ja gesagt haben. Und bei der Taufe ist es genauso. Gott sagt Ja und jeder von uns persönlich muss auch Ja sagen. Für Sie, für dich, für uns heißt diese Vertragsschließung dann, wir bekommen etwas von Gott. Leben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und zwar richtig gutes Leben, qualitatives Leben. Besseres Leben, als die Welt uns geben kann. Das hört sich für jemanden, der nicht an Gott glaubt, komisch an, aber er kennt die Seite ja nicht. Und das kann ich euch, kann ich dir sagen, das Leben ist tatsächlich besser und qualitativ wirklich wunderbar. Und dann gibt es die ultimative Lebensverlängerung, wenn du diesen Vertrag schließt. Nach dem Tod geht es weiter und zwar um ein totales Vielfaches besser als zuvor. Und dann eben noch das Wissen, das wisst ihr alle, ihr glaubt ja hier, denke ich, alle an Gott und Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch auf dem Bildschirm geht, vor dem Bildschirm. Dazu kommt einfach das Wissen, Gott ist bei mir. Das führt natürlich manchmal zu Hadern, zu Zweifeln, wo bist du in den schweren Situationen, Gott? Aber am Ende steht der Gedanke, Gott ist bei mir, begleitet mich. Durchs finstere Tal, durch die schönen Zeiten, durch die Urlaubszeiten, die wir jetzt hoffentlich genießen können, trotz Corona. Du kannst deine Seele baumeln lassen. Das ist das, was wir durch diesen Vertrag bekommen. Entspannt und gelassen sein. Dem Auf und Ab der Welt, ja sogar dem Untergang der Welt, entspannt entgegenblicken. Das können wir, das kannst du, wenn du den Vertrag mit Gott schließt. Und wie das so ist bei Verträgen, gibt es eben auch noch die andere Seite. Pflichten. Ja, Pflichten. So ein Wort, das hören wir nicht gerne. Ja, es ist auch schwer, den richtigen Begriff dafür zu finden, wie die Bibel das meint. Wie wir Pflichten verstehen können als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben. Ich habe mal versucht, was zu formulieren. Christliche Pflichten sind formuliert besser, finde ich, ein freiwilliges, selbstgewolltes Herzensinteresse, auf das zu hören und das zu leben, was Gott und Jesus für gut und richtig empfinden und empfehlen. Ist nicht einfach, ich weiß, ich lese mal vor. Ein freiwilliges, selbstgewolltes Herzensinteresse, auf das zu hören und das zu leben, was Gott und Jesus für gut und richtig empfinden und empfehlen. Oder umgedreht, eine christliche Pflicht ist ein freiwilliges, selbstgewolltes Herzensinteresse, das im Leben sein zu lassen oder zu ändern, was Gott und Jesus für falsch und lebensvernichtend erklären. Wir können natürlich auch einseitig sagen, ich nehme nur die Vorteile aus dem Glauben. Die Geborgenheit, die Sicherheit, die Gott mir gibt, das Versprechen, dass ich nach dem Tod leben kann, ewig leben kann. Das kann man machen, sich getrost zurücklehnen, in den Schaukelstuhl, sich es gut gehen lassen. Aber zum einen ist es doch überhaupt kein Nachteil, dass wir uns im Leben nach dem ausrichten, was Gott und Jesus für gut halten. Und das lassen, was sie für schlecht halten. Denn das ist es ja in Fakt auch. Was Gott sagt, das gut ist, ist gut. Und was Jesus sagt, wie wir mit dem Nächsten umgehen sollen, wie wir leben sollen, was wir sein lassen sollen, ob wir Geld spenden sollen oder ähnliches, ob wir den Feind lieben sollen, das ist gut. Darauf gilt es zu vertrauen. Wer hat was Besseres zu bieten von uns Menschen? In Wahrheit ist es doch so, Gott will uns das Leben nicht vermiesen durch komische Gebote und Gesetze, sondern er möchte, dass wir leben, und zwar gut leben. Und deswegen ist es gut, für unser Leben, egoistisch gesehen, das umzusetzen, was Gott sagt. Am Ende bedeutet es nämlich tatsächlich, dass ich durch den Glauben und durch die Vorgaben, die Gott mir gibt, nur Vorteile habe im Leben, ein gutes Leben. Gottes Gebote und Empfehlungen für dein Leben sind gut für dich und die Menschen in deiner Umgebung, deinen Nächsten, wie die Bibel es nennt. Und dann zum anderen wird dein Glaube nicht wachsen, wenn du dich nur gemütlich zurücklehnst, die Beine hochlegst und sagst, ich glaube an Gott, die Welt ist in Ordnung, komme was mag. Der Glaube wird aber nicht wachsen und verkümmert im schlimmsten Fall, wenn du dich nur ausruhst auf all die Versprechen, die Gott dir gibt. Und damit das nicht passiert, ermahnt uns der Hebräerbrief heute. Überschrift lautet: Letzte Ermahnungen. Die Epistellesung, die ihr eben gehört habt. Der Hebräerbrief ermahnt uns, das zu tun und zu leben, was Gott und Jesus für gut und richtig erklären. Und dabei ist es eben wichtig, auch für uns Christen, sich nicht nur die Dinge herauszupicken, die uns selbst einleuchten, oder nicht nur die, bei denen auch die nicht an Gott und Jesus glaubende Gesellschaft um uns herum sagt, ach, das ist ja wunderbar, das Gebot und die Lebensempfehlung Gottes gefällt uns, das dürft ihr leben. Aber das andere, was uns nicht gefällt, was nicht in unsere Zeit passt, das lasst mal schön hinten runterfallen, das ist nicht wichtig. Nein, wir als Christen können uns nicht einfach nur die schönen Sachen herauspicken, die bequemen, wo jeder sagt, ist ja toll und schön. Nein, jedes Wort, jedes Gebot, jede Empfehlung Gottes und Jesu sind für uns wichtig und sollten umgesetzt werden in unserem Leben. Bei Gottes Geboten und Lebensempfehlung geht es nicht darum, was ich persönlich oder die gegenwärtige Gesellschaft gut für gut oder akzeptabel erklärt, sondern es geht alleine nur darum, was Gott für gut und richtig und lebensfördernd befindet. Nur darum. Gehen wir persönlich mit unserem Ja zu Gott und Jesus und durch die eigene Taufe dieses Bündnis ein, diesen Vertrag mit Gott, dann sagen wir auch, dass was du Gott für gut und richtig erklärst, ist weit mehr wert als meine eigene Meinung und weit mehr wert als die Meinung der Gesellschaft, von Menschen, Staat oder Parteien, egal welche Richtung. Als Christ kann und sollte ich nicht das ignorieren, was Gott sagt. Es ernst nehmen, drüber nachdenken, wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich dafür verspottet werde, verachtet werde, wenn wir es vorleben oder laut aussprechen. Bei all den Ermahnungen dürfen wir als Christen nicht vergessen, dass auch eben harte biblische Worte, wie in unserem Fall heute, Ermahnungen, klingt da gleich ernüchternd und hart, dass solche Ermahnungen und harten Worte immer eingebettet sind in die tiefgründige und wahrhaftige Liebe und Barmherzigkeit Gottes und in die vergebenen, offenen Arme unseres Herrn Jesus Christus. Das darf man dabei nicht vergessen. Es gibt auch Menschen, die andere gerne ermahnen, nur des Ermahnens willen. Aber vergessen dabei, dass Jesus ja barmherzig ist, vergibt und auch die Menschen, die es nicht hinbekommen haben, so zu leben, wieder annimmt in vergebener Art und Weise. Das dürfen wir nie vergessen, denn das Evangelium ist der Grund, das Fundament unseres Glaubens, auch wenn es um harte Ermahnung geht. Vers 1 unseres Bibeltextes, brüderliche Liebe vergesst nicht. Da dachte ich schon in unserer Zeit, da denken Leute nicht an Liebe untereinander in der Gemeinde, sondern brüderliche Liebe, da spielt dann gleich wieder Homosexualität eine Rolle. Aber das ist hier natürlich nicht gemeint. Zum Glück, Gott sei Dank nicht. Denn diese Liebe zwischen Brüdern, zwischen Geschwistern einer Gemeinde, bezeichnet eine besondere Liebe zueinander. Und die entsteht durch das Wissen, dass der oder die andere auch an den Gott der Bibel und an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Das verbindet uns, die wir hier sitzen. Das klingt immer ein bisschen kitschig, wenn man sagt, wir sind die Familie Gottes hier. Wir sind Brüder und Schwestern, aber das ist es nicht. Weil wir haben diese gemeinsame Familienbasis, die lautet, Jesus Christus ist unser Herr. Und das verbindet uns. Und das ist eigentlich eine schöne Verbindung, die hinweggeht über Schwarz und Weiß, über klug und schön, dick und dünn, über all die ganzen Vorurteile und Meinungen, die wir im Kopf haben. Dieser kleine Nenner verbindet uns hier in der Kirche, auch vor dem Bildschirm. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ich auch, sind wir eine Familie, gehören zusammen. Und der Hebräerbrief ermahnt uns, dass wir das auf dem Schirm haben sollen, dass diese Liebe untereinander wichtig ist. Und wenn der Hebräerbrief die Hebräer da ermahnt, dann scheint es nicht so zu laufen, wie es laufen sollte. Sonst braucht man diese Ermahnung nicht. Und heute ist das auch für uns die Erinnerung, dass wir aufpassen. Wer hier sitzt und an Jesus Christus glaubt, an den Gott der Bibel, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Familie. Der Hebräerbrief sagt, denkt daran, vergesst das nicht. Liebt einander in der Gemeinde. Die Liebe Gottes ist eben zum Glück schöner definiert, als die Welt es macht. Im Augenblick, wenn man Liebe hört, wird ja immer nur gleich Sexualität gesehen. Und das ist schade. Es ist zwar ein wichtiger Bestandteil der Liebe, aber dann doch wiederum nicht der wichtigste. Man kann sogar bei Liebe auf Sexualität tatsächlich vergessen. Das geht eben auch ohne. Liebe von ganzem Herzen kommt von Gott. Gott ist 100% Liebe. Wer wissen will, was Liebe ist, in der tiefsten Bedeutung, muss in der Bibel danach forschen, muss einen Blick auf Gott werfen. Ich sage, hey, ich glaube von ganzem Herzen an Gott und Jesus und du sagst, hey, ich auch. Ist alles klar, sagt der Hebräerbrief. Dann haben wir eine Verbindung, die sogar mit Liebe vergleichbar ist. Weil ich freue mich daran. Weil es ist ja eine Besonderheit, wenn jemand in der Gesellschaft sagt, hey, ich glaube auch an Jesus. Da müssten wir gleich ein Lächeln auf die Lippen bekommen und sagen, toll, wieder einer, der dazugehört, du gehörst dazu, ich auch, wir sind eine Familie, klasse. Und das sogar, wenn der andere aus Afrika kommt, aus China, aus Russland, völlig egal. Wenn der das auch sagt, dann sind wir eine Familie. Der christliche Glaube ist weltweit, global und trotzdem eine Familie. Vergesst nicht, dass der andere in der Gemeinde, der andere, der auch an Jesus Christus glaubt, auch von Gott und Jesus geliebt ist. Ihr seid eine Familie. Manchmal gibt es ja so Menschen, da sagt man, naja, der ist ja komisch, da mache ich einen Bogen drum. Aber wenn derjenige sagt, ich glaube an Jesus, dann gehört er dazu. Es ist wieder bei der Familie. Nicht alle kann man leiden in der Familie. Aber ihr seid verbunden, ob du es willst oder nicht. Das gehört dazu. Der Hebräerbrief sagt, vergesst es nicht. Liebt einander, verachtet euch nicht. Matthäus 12 antwortet Jesus und sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Weil nämlich seine Familie, seine Brüder und seine Mutter vor der Tür stehen. Und Jesus streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, die christliche Familie toppt sogar noch die leibliche. Das ist schon eine Hammeraussage, finde ich. Gott hat jeden, ihn oder sie, in die Gemeinde geschickt. Gott hat auch ihm oder ihr die Augen geöffnet, dass er oder sie erkennt und spürt, Jesus ist echt und lebt. Wenn du Gott und Jesus liebst, dann sollten dir die Menschen nicht egal sein, die Gott in die Gemeinde schickt und liebt. Egal, wer es ist, wie er riecht, wie er aussieht. Völlig egal. Ist das richtig oder nicht? Ja. Es ist aber nicht so einfach, wie ihr denkt. Ihr kennt das. Wir Menschen gucken immer mal. Ach, hier, der hat eine Glatze, sehe ich da gerade. Und da ist David, der hat so einen coolen Bart, gefällt auch nicht jedem. Wir machen das automatisch, dass wir gucken die Unterschiede. Das ist nicht jetzt erst seit Rassismusdebatte oder seit dem Juden, ja, der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg so. So ticken wir Menschen. Wir suchen nach Unterschiede und dann quatschen wir mit anderen gerne darüber. Und als Christen sagt Jesus aber nein. Seht, dass der andere an Jesus glaubt und freut euch daran, egal wer es ist. Alle stimmen zu, denke ich, dass das richtig und wichtig ist, aber in der Praxis ist das schwer. Und heute die Einladung durch den Hebräerbrief, durch diese Ermahnung, setzt das in die Praxis um. Schmeißt diese ersten Gedanken, die man manchmal hat, das sieht aber komisch aus, was hat der wieder an, wie sieht der denn aus, was hat der für eine Frisur, wo kommt der denn her, unmöglich. Schmeißt diese ersten Gedanken, die man hat als Menschen, über Bord und ersetzt sie durch, hey, der kommt hier in die Gemeindeklasse. Das reicht, Punkt. Keine weiteren Gedanken, sprecht ihn an und dann kommt ins Gespräch. Das ist die Ermahnung des Hebräerbriefes. Vers 2, unheimlich interessant, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Können wir wirklich einschätzen, wer da genau vor unserer Tür steht? Wenn mal wieder irgendwie, neulich kam so ein Schwarzer von der Telekom an. Locker, flockige Kleider, nicht zu erkennen. Und ich dachte, oh, na, was ist das denn jetzt für ein komisches Ding hier? Und dann macht die auf und hat man ein super Gespräch. Ne? Aber der erste Augenblick wieder. Was ist das für ein komischer Typ und so? Kenne ich den? Was will der von mir? Will er mir was andrehen? Weiß nicht, ob bei euch so Typen auftauchen. Man denkt das automatisch. Aber wir wissen ja nicht, wer das da wirklich ist vor der Tür. Wir haben immer Vermutungen und fühlen uns gleich da in die Enge gedrängt. Aber dann mal ein Gedanke dazu. Wenn sie oder du an Gott glaubst, dann ist es doch durchaus möglich, dass Gott auch Begegnungen an der Haustür oder in der Gemeinde, ja sogar überall, wo du bist, organisiert, oder? Den schicke ich mal dem Mark vor die Tür. Mal gucken, was sich ergibt. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Mal gucken, wie der reagiert. Das kann doch sein, oder? Wenn ich an Gott glaube, dann weiß ich, Gott zieht im Hintergrund so manchen Faden. Und dann muss ich doch auch damit rechnen, dass jede Begegnung, die ich habe im Alltag, auch derjenige oder diejenige, die vor der Haustür steht und klingelt, sei er oder sie auch noch so komisch, von Gott gewollt ist, dass wir einander begegnen. Ich kann das nicht einschätzen, Gott schon. Also muss ich doch damit rechnen, dass bei jeder Begegnung, die mir komisch vorkommt oder auch vielleicht auch nett, vielleicht auch Gott dahinter steckt. Vielleicht hat sich Gott dabei was gedacht. Vielleicht hat der andere etwas für mich, was ich brauche. Vielleicht habe ich aber auch etwas für den anderen, was er braucht. Ein gutes Wort. Vielleicht hat er gerade was Schlimmes erlebt und braucht Zuspruch. Die Begegnung mit einem Menschen, der uns anspricht und uns gegenübersteht, selbst wenn er komisch aussieht und uns fremd ist, könnte immer von Gott organisiert worden sein. Ich glaube, wenn ihr mit diesem Gedanken nach Hause geht und das die nächsten zwei Wochen mal im Kopf habt, dann geht man anders mit demjenigen um, der einem da gegenübersteht. Und dann sollt ihr nicht vergessen, gastfrei zu sein, gastfreundschaftlich zu sein. Und dann ist Kreativität gefragt. Das heißt ja nicht, dass ihr ihn reinlasst, gleich das Bett machen müsst, das 12-Gänge-Menü auffahren müsst. Nein, Kreativität ist gefragt. Vieles ist möglich. Vom anständigen und respektvollen Umgang bis zum Essen, Trinken, Kleidung oder Unterkunft geben. Wer nicht kann oder nicht will, kann der Person etwas organisieren, etwas besorgen, herumtelefonieren oder zum Gottesdienst einladen. Die Tür erst gar nicht aufschließen, den Menschen respektlos oder herabwürdigend behandeln oder ihm die Tür vor der Nase zu schlagen, geht gar nicht. Gastfrei zu sein, das ist das Motto im Hebräerbrief. Er ermahnt uns, vergesst es nicht, gastfrei zu sein, Gastfreundschaftlichkeit zu üben. Und am Ende, egal wie ihr mit dem anderen umgeht, bleibt für uns Christen immer mindestens eine geniale Option, für den oder diejenige zu beten, die vor der Tür steht oder die euch wieder verlassen hat nach dem Gespräch. Einfach dafür zu beten, dass die Begegnung gut verläuft, dass es was bewirkt. Wäre das nicht was, dass wir das im Alltag noch stärker einüben? Oh, guck mal, da steht da jemand Komisches vor der Tür. Und gleich nach dem Gedankengebet hinterher sprechen und sagen zum Beispiel, Gott segne das Gespräch. Oder hilf mir Gott, die richtigen Worte zu finden, auch von dir zu berichten und ins Gespräch zu kommen. Wieso nicht, bevor man die Tür aufmacht, ein kleines Gebet sprechen? Egal, wer da steht. Oder während des Gespräches, wenn man so denkt, oh, der nervt mich, der ist ja komisch, hoffentlich geht er bald, ich kann es nicht mehr aushalten. Gleich diesem Gedanken ein Gebet oben draufsetzen und sagen, segne das Gespräch, mach was draus, Gott. Das kann man während des Gesprächs machen, das mache ich auch ab und zu, habe ich mir angewöhnt. Kann man aber noch mehr machen. Und genauso natürlich, wenn das Gespräch zu Ende ist, man sitzt da und geht das Gespräch in Gedanken nochmal durch. Wieso nicht nochmal für die Person beten? Jesus sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und sogar du sollst deinen Feind lieben. Und dabei sich selber auch nicht vergessen. Sowohl bei der brüderlichen, geschwisterlichen Liebe als auch beim Ausüben von Gastfreundschaftlichkeit bleibt dabei weiterhin ein Grundsatz christlich verstandener Nächstenliebe, sich selbst dabei nicht zu vergessen. Wir vergessen oft bei dem Doppelwort Geliebe, dass es eigentlich ein dreifaches Gebot der Liebe ist. Der barmherzige Samariter ist das beste Beispiel. Von Jesus als super Beispiel erzählt, wie es laufen soll mit der Nächstenliebe. Er erzählt von diesem Samariter, der dem Verletzten auf dem Boden hilft. Er kümmert sich um ihn, bringt ihn in die Herberge, verbindet seine Verletzung, bezahlt die Unkosten bei dem Wirt und er zieht dann weiter und geht seinen eigenen Geschäften nach, mit dem Vermerk, dass er irgendwann zurückkommt und nach dem Rechten schaut und vielleicht die anfallenden Mehrkosten nochmal begleicht. Aber der reibt sich nicht auf, der barmherzige Samariter, und sagt, ich bleibe dir jetzt die ganze Zeit bei dir am Bett, ich kümmere mich um dich. Der sagt doch nicht, wenn es um die Gastfreundschaftlichkeit geht, ich lasse alle stehen und liegen, ich mache nur noch was für den Gast und bin dabei selber am Ende. Nein, Nächstenliebe und damit auch geschwisterliche Liebe und Gastfreundschaftlichkeit soll auch nach Jesus so gelebt und ausgeübt werden, dass ich selbst dabei nicht auf der Strecke bleibe und mich total aufreibe. Und das Verständnis ist doch falsch bei uns Christen. Nächstenliebe heißt nicht, ich liebe mich zugrunde. Bin nur für den anderen da. Das ist falsch verstandene Nächstenliebe. Ich muss mich auch selbst im Blick haben und Gott darüber auch nicht vergessen. Wenn ich dadurch keine Zeit mehr habe, durch die Nächstenliebe, durch die Gastfreundschaftlichkeit und ich vergesse Gott darüber, dann ist es das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Deswegen alle drei sind wichtig. Gott, der Nächste und ich selbst. Und dann noch Vers 3, der letzte Vers. Denkt an die Gefangenen. Als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe seid. Christsein kostet etwas. Geld, Zeit, Kraft und im Extremfall gar die Freiheit und das Leben. Wir haben ja ab und zu mal für Menschen gebetet hier, regelmäßig sogar, die verfolgt werden, im Gefängnis sitzen, weil sie an Jesus glauben. Und Vers 3 ist eine ganz konkrete Form der geschwisterlichen Liebe. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und Misshandelte. Versetzt euch in die Lage, in ihre Verzweiflung und ihren Schmerz. Und ja, in erster Linie zielt diese Ermahnung des Hebräerbriefes an das Nichtvergessen von Gefangenen, die an Jesus Christus glauben. 64 nach Christus, kennt die Geschichte, hatte Kaiser Nero die Christen zu Brandstiftern und für die Verantwortlichen des vernichtenden Großfeuers in Rom erklärt. Und da gab es Hass und Verachtung. Heute würde man sagen Shitstorm, Verfolgung und Misshandlung der Christen waren die Folge dieser Lüge, die nachher Gott sei Dank aufflog. Doch die christliche Gefangenfürsorge machte schon damals im Römischen Reich ihre Runde. Es gibt einen Satiriker, Lucian aus Rom, hat so im 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert gelebt. Und er macht sich sogar darüber lustig ein wenig, wie sich die Christen umeinander kümmern. Und das scheint als tiefen Eindruck hinterlassen zu haben. Ich zitiere aus seinen Schriften: Als Peregrinus, das war ein Christ, gefangen war, machten die Christen sich dies zu ihrer eigenen Angelegenheit und setzten alles in Bewegung bei dem Versuch, ihn frei zu bekommen. Später, da dies nicht möglich war, wurde ihm stattdessen eine Fürsorge zuteil, nicht nebenbei, sondern mit Eifer. Gleich morgens konnte man beim Gefängnis alte Witwen warten sehen und Waisenkinder, die auf ihn warten. Die Würdenträger unter ihnen schliefen sogar drinnen bei ihm, dafür hatten sie die Wächter bestochen. Dann wurden ihm noch vielerlei Speisen gebracht und man las ihre heiligen Schriften mit ihm gemeinsam. Könnt ihr nachlesen, ist eine historische Quelle von einem, der eben nicht Christ ist und das beobachtet hat. Und ihr wisst es ganz genau, Menschen beobachten uns, wie wir uns verhalten als Christen. Und das hat Auswirkungen, das hinterlässt Eindruck. Das war der Satiriker, der hat sich über diese extreme Fürsorge ein wenig lustig gemacht. Aber ich denke, wenn er selbst in der Situation gewesen wäre, wäre er dankbar gewesen, dass er diese Fürsorge erfahren hätte. Ja, als Christ soll unsere Fürsorge in besonderem Maße Menschen im Gefängnis gelten, die an Jesus glauben. Tut ihr das? Abgelesen, Herr Hofrichter macht eine Aktion für Open Doors, sammelt für seinen Geburtstag statt Geschenken Geld für Open Doors. Wer es nicht kennt, Open Doors unterstützt eben Christen oder hilft Christen, die verfolgt werden und im Gefängnis sitzen. Eine Möglichkeit zum Beispiel, das in die Tat umzusetzen. Oder ich weiß, Pastor Hoppe, Gefängnisseelsorge, geht ins Gefängnis. Ich weiß, Dietmar geht auch ins Gefängnis mit den Gideons, mit Bibeln, mit Andacht, mit Predigt. Wir sollen sie nicht vergessen und dann ist eben das schöne Merkmal am christlichen Glauben, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Menschen, die glauben an Jesus und Menschen, die ihm noch nicht glauben. Für Jesus sind sie alle wichtig. Das heißt, auch die Gefangenen im Gefängnis, die nicht an Jesus glauben, sollen uns wichtig sein. Auch die Menschen um uns herum, die nicht an Jesus glauben, sollen uns wichtig sein. Vergesst sie nicht, vergesst besonders nicht die Menschen am Rande der Gesellschaft. Und dazu gehören eben auch die Gefängnisinsassen weltweit. Wie können wir da aktiv werden? Was könnt ihr da tun? Ja, so ein paar Leute haben wir hier. Unterstützt Open Doors, unterstützt Dietmar, die Gideons in der Arbeit oder eben Gefängnisseelsorge. Pastor Hoppe ist ja auch nicht der Einzige, der das betreibt. Da selbst hinzugehen ist natürlich immer schwierig, aber als Christ haben wir immer noch diese geniale Option, für die Menschen zu beten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Und ist sogar relativ einfach. Es kostet nur ein wenig Zeit. Wenn wir an Jesus glauben, also ganz auf sein Leben, seine Worte und seinen Umgang mit anderen Menschen schauen, wenn uns also Jesus wichtig ist, dann können wir gar nicht anders als zu versuchen, so zu leben, so zu reden und andere Menschen so zu behandeln, wie Jesus selbst es getan hat und tun würde. Gottes Liebe, sich selbst annehmen und lieben, Nächstenliebe, ja sogar Feindesliebe, sollen uns wichtig sein. Und der Hebräerbrief ermahnt uns daran. Ich weiß, viele wissen das schon von euch, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht das Wissen, sondern das Umsetzen im Alltag. Wenn uns das nicht wichtig ist, dann ist unser Glaube an Jesus doch nur halbherzig und nicht ganzherzig. Und dann sollten wir das ändern. Wie gesagt, Jesus steht hier da mit offenen Armen. Der sagt nicht, du brauchst dich hier nicht mehr blicken zu lassen, Marc, du hast es nicht geschafft, sondern Jesus steht da und sagt, versuch's doch weiter, mach, tu, setz es um, zeig mir, dass es dir wichtig ist. Dass es dir wichtig ist, was ich machen würde in dieser Situation. Denn wir schaffen es im Alltag einfach nicht immer wieder. Wir schaffen es nicht, sehen manche Situationen nicht, gehen an mancher Begegnung vorüber und sind blind für das, was Gott uns organisiert hat. Vergesst bitte nicht, dass alles, was im Hebräerbrief heute eingebettet ist in die Barmherzigkeit und Liebe Jesu Christi. Es ist ja ein Herzensanliegen, wie ich das versucht habe zu definieren. Keine Pflicht, sondern wir wollen es ja. Uns ist es ein Herzensanliegen, das umzusetzen in unserem Leben. Und wenn wir dann doch scheitern, ist Jesus barmherzig und vergebend und nimmt uns wieder an. Und wir können es von Neuem versuchen. Nur wenn uns das von vornherein gar nicht wichtig ist, dann stimmt etwas nicht mit unserem Glauben, mit deinem, mit ihrem Glauben. Und dann sollten wir das ändern. das ist bei Jesus eben immer möglich. Die Tür ist immer offen bei Jesus. Wir können gehen, wir können auch wieder zu ihm kommen. Das ist die Freiheit im christlichen Glauben, die es nur bei Jesus gibt. Es gibt viel zu tun, packen wir es an, habe ich die Predigt genannt. Und das stimmt. Ist übrigens von BP eine Werbung gewesen in den 80ern, glaube ich, dieser Spruch. Und da ging es wirklich in einer unwirklichen Welt, wo Männer irgendwie eine Ölplattform zusammenbauen in ganz schwieriger Umgebung. Und das passt gut. Lasst uns das umsetzen, was Jesus uns empfiehlt und Gott. Auch wenn die Umgebung hart und dagegen ist. Und das wird ja immer deutlicher in unserer Gesellschaft. Und gerade dann müssen wir Christen aufstehen, nicht damit wir irgendwie groß in Erscheinung treten oder Demonstranten werden. Nein, es geht eigentlich nur darum, das zu leben, was Jesus und Gott für richtig und gut empfehlen. Egal, was die anderen sagen, weil es gut für dich ist und weil es Gott gefällt. Vielleicht war für sie, für dich etwas dabei, ein Satz, ein Punkt, ein Gedanke. Manchmal gibt uns Gott das beim Hören oder Lesen, dass uns was ganz wichtig wird. Man geht nicht heute aus dieser Tür und beerdigt diesen Gedanken, sondern packt es an, setzt es um, was euch wichtig geworden ist. Tut es, überweist ein bisschen Geld, betet für Gefangenen, betet für die Menschen, die vor eurer Tür stehen. Nur macht irgendwas draus. Wir müssen munter werden, wir Christen, und nicht einfach nur da hocken und uns daran erfreuen, was Jesus Großes für uns getan hat. Das ist gut. Aber der zweite Schritt darf nicht fehlen. Dann müssen wir loslegen und es muss sich etwas ändern. Packen wir es also an, stehen wir zu Gottes Geboten und zu Jesu Vorbild und dann leben wir es. Amen.